Zweite Chronik 20. Wir sind ja bei Personen. Zweite Chronik 20. Personen, die glaubten und uns darin ein Vorbild sind. Eine ganze bunte Vielfalt. Sie hatten das letzte Mal die Deborah. Und davor, wer war davor noch dran? Bei Gunter Kiene. Noah. Schön. Und jetzt den Josef, den wir schon einmal hatten. Wir hatten ihn ja in der unglückseligen Verbindung mit seinem Schwager Ahab, als der Micha aufgetreten ist, wo der Sohn des Knenas sich die Hörner hinmachte und sagte, so wirst du die Feinde aufräumen. Und der Micha, der Sohn des Jemla, sagte, nein, das Herrn Wort steht anders. Und damals ist ja Josef um ein Haar in eine unheilvolle Kriegskatastrophe hineingerissen worden. Heute Abend geht es um die Angst, um das Vertrauen und um die Zuversicht. Bevor ich vielleicht den Text lese, möchte ich doch noch ein paar Worte sagen. Es ist mir immer wieder erschreckend, wie die Leute von der Angst umgetrieben sind. Wie wir zurückgeflogen sind von Israel, da waren so viele Ärzte im Flugzeug, die hatten einen Kongress für Chemotherapie. Es war eindrücklich, die in Jerusalem aus aller Welt zusammenkamen, und ich kam da mit einem jüngeren Professor ins Gespräch und sagte, ja, wie sehen Sie denn das überhaupt? Und es war interessant, wenn so ein Arzt darüber redet und sagt, wir sind eigentlich sehr unglücklich, wir müssen oft eine solche Chemotherapie ansetzen und sagen, sie quält den Betroffenen doch nur noch. Die Leiden sind viel größer, eine Hilfe kann das gar nicht bringen. Und dann sage ich, ja, warum kann man eigentlich nicht leichter mit den Menschen darüber reden? Da sagt er, da müssten eigentlich andere da sein, die das könnten. Einem Menschen helfen, bereit zu sein zum Sterben, aber die Menschen haben heute unwahrscheinliche Angst. Und das ist sicher so, dass nicht bloß vor dem Sterben Menschen Angst haben, sondern auch vor den Gefahren, vor den zerstörenden Kräften. Das ist dann immer kennzeichnend, wenn man keine Geborgenheit hat, man nicht weiß, wo sein Leben ruht. Dabei haben wir uns dieses Leben nicht selber gegeben, wir können auch nicht unser Leben schützen, wir können es nur unter dem Schutz Gottes haben. Und gerade in einer verzweifelten Lage, in einer wirklich großen, ausweglosen Not will uns Gott den Weg weisen. Es gibt so viele Zusagen Gottes. Ich habe gedacht, vielleicht sind heute Abend manche da, die einfach große Lebensnöte haben, nicht mehr weiter wissen, sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das bewältigen soll. Die merken, in ihrem Leben ist alles zugemauert und der Weg geht nicht mehr weiter. Und dann hat Gott doch einen Weg. Es gibt keine Hoffnungslosigkeit mehr für Glaubende. Es gibt keine Hoffnungslosigkeit mehr für Glaubende. Als wir vor Jahren so viele Berichte von den leidenden Christen aus Russland bekamen, da habe ich dann unter den vielen Berichten immer eigentlich so bezeichnend gefunden, eine Geschichte, die da aus einem sibirischen Straflager kam, wo ein hoher Offizier in dieses Straflager eingeliefert wurde. Irgendein Militärgericht hat ihn zum Straflager verurteilt und er lag da in der Lazarettbaracke sterbend an einer Tuberkulose und es konnte ihm nicht geholfen werden, und neben ihm lag ein Christ. Das haben diese Gemeinden dort weitererzählt, und so kam dieser Bericht auch zu uns, wie dieser Atheist, der das ganze Leben so aufgewachsen war, nur durch einen Satz seines Mitpatienten zum Glauben kam: Bei Gott gibt es keine Hoffnungslosigkeit. Und er dann einfach fragt, wie ist das, und über diesem Wort das ganze Evangelium sucht. Und dieser Christ dann sagte, jetzt weiß ich erst, warum ich unschuldig ins Straflager musste, nur um einem Menschen den Weg zu Gott zu weisen. Das ist sicher die größte Botschaft, dass ich das weitergeben darf und sage, du, grundsätzlich bei Gott gibt es keine Hoffnungslosigkeit. Gott lässt sein Licht in der dunkelsten Nacht leuchten. Und auch bei uns heute Abend darf ich das wieder so nehmen für meine Not und darf das annehmen, auch wenn viel in meinem Leben äußerlich ungeklärt bleibt. Gott löst es doch, indem er mir den Weg zeigt. Und jetzt lesen wir diesen Abschnitt. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch die Meoniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Warum kämpft Josaphat, weil er angegriffen wird? Gucken Sie mal in Kapitel 17, Vers 10 und 11. Es war vorher eine Gabe Gottes, dass ein Schrecken des Herrn über alle Königreiche der Länder, die um Juda herum lagen, sodass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Sogar einige von den Philistern brachten Josaphat Geschenke und Silber als Abgabe. Auch die Araber brachten ihm 7.700 Widder und 7.700 Böcke. Es ist ein Geschenk, wenn man Frieden hat. Wir bilden uns heute sicher ein, das hätten wir verdient und das wäre uns angemessen. Es ist ein unwahrscheinliches Geschenk, wenn Gott uns Friedenszeiten schenkt. Und es ist schwer, wenn Spannungen aufbrechen. Wir haben das ja erlebt, wie diese Konflikte nicht mehr zu lösen sind zwischen Arabern und Israelis, wie diese schreckliche Welle des Hasses gar keine Lösung mehr zulässt. Und letztlich geht es ja um Jerusalem, um den heiligen Berg. Wer will den hergeben? Es geht nicht um Hebron und nicht um Bethlehem. Der ganze Hass entbrennt bloß noch im Vernichten des anderen. So eine Not war damals, als diese Moabiter, die sind also jenseits, sie sind die Ammoniter und die Meoniter, um gegen Josaphat zu kämpfen, heranziehen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, das ist von dem Totenmeer, von Edom und siehe, sie sind schon in Hazezon Tamach, das ist Engedi. Sind wir schön gewandert in Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Das war schlimm, ein unerwarteter Angriff, in einem Augenblick, als niemand daran dachte, als man ganz im Frieden war. Und als die Nachricht kam, die kommen jetzt mit ihren schnellen Kamelherden, berittene Armee auf Kamelen, da war schon zu spät. Die sind schon in Engedi, das sind vielleicht noch 60 Kilometer. Von Engedi geht auch ein direkter Weg hoch, den wäre ich gern noch gelaufen, das heißt die Essener Steige, und dann kommen wir beim Marseba raus durch einen Canyon und dann schon gleich in Bethlehem oder in Hebron, und dann ist der Weg nach Jerusalem nicht mehr weit. Also die konnten praktisch in einem Tag in der Stadt sein. Und jetzt muss man doch ganz schnell handeln. Wie kann man jetzt in Friedenszeiten ein Heer aufstellen, sich mobilisieren, Waffen verteilen, die Stadtmauern befestigen? Wie soll man das machen? Es muss doch hektische Unruhe herrschen. Der Josaphat muss doch alles in Bewegung setzen, um sich zu wehren. Und Josaphat richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Ich glaube, dass es bei niemand leichter wird, von Ihnen in solchen kritischen Augenblicken, wenn einen die Unruhe packt, zu sagen, ich richte mein ganzes Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Ich will nur noch ihn jetzt haben. Wenn ich stille Zeit machen will, dann kommt alle Arbeit, die jetzt so wichtig ist, mir in den Sinn und ich kriege gar keine Ruhe. Da muss man sein Angesicht darauf richten, den Herrn zu suchen. Da muss man mit ganzer Konzentration sagen, jetzt ist es wichtig, zuerst wissen, was Gott will. Und das braucht Zeit und Konzentration und Sammlung. Ich bin froh, dass die Bibel das auch deutlich sagt, dass Glaubende Angst haben. Das werden wir auch nachher sehen. Josaphat hat sehr Angst. Er sagt nicht mit einem billigen Spruch, das geht alles vorüber und das wird irgendwie nicht so schlimm kommen, wie man das befürchtet. Er weiß, dass er gar keine Möglichkeit hat, davor bewahrt zu werden, vor der großen Katastrophe. Aber er traut Gott. Aber weil unser Glaube schwach ist, stärkt er seinen Glauben. Er hat schon so viel mit Gott erlebt. Er war ein gläubiger König. Es gab damals ja gar nicht viel glaubende Könige, die auf das Wort hörten. Er war einer, der hören wollte und der seine Wege Gott befiehlt. Das ist ein schönes Lied, das einem auch Tränen die Augen treiben kann. Befiehl du deine Wege. Aber tun Sie es mal. Legen Sie Ihre Wege jetzt wirklich Gott hin. Und sorgen Sie sich nicht kaputt, sondern sagen Sie, Herr, du musst das jetzt lösen. Wissen Sie, das sind ja immer wieder Dinge, wir können es ja manchmal nicht an uns heranlassen. Es beelendet mich auch, wenn man zurückkommt und kriegt so eine kleine Notiz, nur dass das Bundesministerium mitteilt, dass in einem Land, ich möchte bestimmt jetzt den Namen nicht nennen, das Nachbarland so gerüstet hat, dass man starke Kriegshandlungen befürchtet und zwei Frauen, die wir rausgeschickt haben, die Stadt nicht mehr verlassen sollen, weil die Straßen schon so gefährdet sind. Ja, wir sitzen hier im sicheren Port, aber die haben wir doch rausgeschickt. Der Herr muss sie bewahren, aber da greift die Sorge her und sagt, Herr, tust du das auch wirklich, dass keine Not geschieht und dass sie auch keine Angst haben? Das steht noch gar nicht in den Zeitungen. Nur das Außenministerium des betreffenden afrikanischen Landes hat hier schon Alarm gegeben, weil sie das in ihren Verträgen vereinbart haben, dass da ein neuer Krieg bevorsteht. Und die sitzen ganz nah am Grenzgebiet. Und es gibt doch so viele Dinge auch in ihrem Leben, wo sie nur sagen können, Herr, jetzt musst du diese Sache lösen. Mit meiner Krankheitsnot. Ich wehre mich immer dagegen, dass man heute so tut, als ob das bei Christen sich so schnell löst. In der Bibel hat sich's nie so schnell gelöst. Sondern das ging durch große Kämpfe hindurch, bis der Glaube zuerst ganz hell leuchtet. Der Glaube, der auf Gott sein Angesicht richtet und Gott fest vertraut. Wir müssen wegblicken von der Not und dürfen nicht dauernd starr hintreten, hinschauen, sondern müssen gucken, was Gott kann. Und dann machen wir weiter, Vers 5. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Haus des Herrn, vorn im neuen Vorhof, und sprach, Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause und zu dir schreien in unserer Not und du wirst hören und helfen. Nun siehe die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Wie man beten soll, das ist hier deutlich. Es geht gar nicht um viel Worte. Es wäre nicht einmal nötig, Gott noch die Notlage zu schildern, das weiß Gott. Aber glaubensvoll beten. Das heißt doch, er fängt mit dem Lob und mit dem Dank an. Und er macht sich bewusst, wer Gott ist. Du bist Herr im Himmel. König über alle Könige, Herrscher über alle Herrscher. In deiner Hand ist Kraft über alles. Niemand kann dir widerstehen. Das ist ja beim Gebet auch wichtig, dass ich zuerst einmal wieder aufatme und in mein bedrängtes, ängstliches Herz Gott einlasse und dann wirklich auf ihn schaue. Und dann erinnert er an die ganzen großen Wunder Gottes, die er getan hat, früher bei den Vätern. Dass er hier für dieses Land kämpft, das ist nicht bloß sein Interesse, sondern das hat Gott gewirkt. Ich bin überzeugt, in ihrem Leben hat Gott seine Spuren schon gelegt. was ihre Eltern oft schon über ihnen gebetet haben, was andere über ihnen gebetet haben und was Gott auch in ihr Leben schon hineingelegt hat, dass sie sagen können, Herr, jetzt bitten wir um deiner Sache willen, um deines Namens willen, rufen wir dich an. Und dann sagt er ganz offen, wir wissen nicht, wie oder was wir tun sollen. Wir haben nicht mal mehr eine Lösung. Darum versucht er auch gar nicht erst, seine Armee zu mobilisieren, sondern er steht im Tempel. Ein merkwürdiges Bild. Draußen kommen die Armeen der Feinde immer näher und die stehen oben und feiern Gottesdienst. Und was Gottesdienst ist und Beten ist, ist nicht, dass man irgendwelche feierlichen Sprüche rezitiert, sondern dass man seine Not zu Gott hinausruft. Lade sie immer auch ein in unsere Gebetsgruppen. Was schön ist, wenn wir all das vor Gott bringen, was uns bewegt. Auch ihre Nöte einschließen. Meine immer, das ist auch ein guter Platz, über ihren Krankheiten zu beten, bevor sie vor einer schweren Operation stehen. Dort rufen wir gemeinsam den Herrn an. Aber unsere Augen sehen nach dir. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Nein, wir sehen meist immer ängstlich auf die Gefahren und dann sehen wir immer wieder ängstlich auf uns selber und schätzen das ab, ob wir es nicht doch meistern können. Nein, anders muss es sein. Unsere Augen sehen nach dir. Jetzt, so weiter Gottesdienst, wie soll er weitergehen? Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jehaziel, den Sohn Zecharias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten aus den Söhnen Asaph, waren Tempelpriester. Und Jehaziel sprach, merkt auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du König Josaphat. So spricht der Herr zu euch, ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen, wenn sie den Höhenweg von Zitz heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzaget nicht, morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Was ist das für eine Sache? Es ist ja gar nicht dein Kampf. Vielleicht ist das ganz falsch jetzt bei uns, dass wir immer so tun, als sei das unser Kämpfen mit Gott. Wir tun manchmal so, wie wenn wir Gott etwas abtrotzen müssen, dass er uns heraushilft aus einem Engpass. Und wir haben noch gar nicht begriffen, dass uns Gott auch die Fülle geben will. Und dass Gott uns das Leben gegeben hat, ohne dass wir irgendwas dazu tun konnten. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder prüfen, was ist jetzt für Gott eigentlich drin, dass wir auch so sagen, es ist ja nicht für uns, sondern für Gott. Jehaziel sagt, es geht nicht um den König und seine Privateroberungen, so wie es bei dem Krieg in Kapitel 18 war, den sein Schwager Ahab vom Zaune brechen wollte. Es geht hier wirklich darum, ob die Stadt Gottes erhalten bleibt. Denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Und verlangt wird vom König nur, dass er stille ist. Sie finden das ganz oft in den biblischen Kriegsberichten. Das sind komische Kriege. Ich weiß nicht, was daran so kämpferisch sein soll, wenn man die Hände in den Schoß legt. Die entscheidenden Schlachten wurden alle durch Stille sein gewonnen. Es geht jetzt gar nicht darum, hier die Waffen zu führen. Durch Stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein, Jesaja 30. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wird dem König Ahas gesagt, Jesaja 7. Setzt euer Vertrauen nicht auf die Rosse in Ägypten. Nicht mit den Waffen, nicht mit den Waffen. Sondern trauest du Gott zu. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Ganz unversehens. Und du kannst gar nichts tun und brauchst gar nichts machen. Er wird das tun. Das ist ganz bestimmt unsere Überzeugung, dass wir viele, viele Wunder Gottes erleben. Und das ist mir bloß wichtig. Ich brauche nicht jetzt in eine bestimmte Versammlung rennen. Ich brauche mir nicht von irgendjemandem die Hände auflegen lassen. Sondern das kann Gott wirken. Auch bei mir, in meiner Stille, auf meinem Krankenlager oder wo ich bin. Ich darf Gott darum bitten und nichts ist nötig, als seinen Namen anzurufen, sein Angesicht zu suchen. So tut Gott seine Wunder. Wir haben es ja noch leichter als die Leute damals. Wir haben so viel Zusagen, was Gott will. Gott hat so klar gesprochen, ich will bei euch sein. Meinen Frieden gebe ich euch. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, sondern leben. Er wird den Tod nicht schmecken. Wer ihn anruft, der wird erhört. Bittet, so wird euch gegeben. Lauter Zusagen, die ganze Bibel ist voll davon. So spricht der Herr, ich darf mich darauf verlassen. Braucht das nicht in meinem Kopf jetzt denken, wie ist das manchmal in einer schweren Not, wenn man nur ein Bibelwort, so eine Verheißung zugesagt bekommt. Darum sind wir die Verheißungsworte so wichtig. Unterstreichen Sie die in Ihrer Bibel. Dass Sie wissen, das sind Zusagen Gottes, so will er uns beschenken und hat es hier zugesagt. Und wir sind nur die Zuschauer, nie die Macher. Nie die Macher. Wir können gar nichts machen. Wir können keinen zum Glauben führen und wir können keinen aus dem Zweifel herausbringen. Aber Gott hat zugesagt, er will, dass allen Menschen geholfen wird. Darum darf ich beten. Und dann darf ich warten, auch wenn ich lange keine Frucht sehe. Und darf für andere Menschen beten, sie lieben. Und nun, Vers 18, da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korah schickten sich an den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit laut schallender Stimme. Jetzt hätte ich gesagt, jetzt warte doch mal. Die fangen mit dem Loben schon an, bevor sich das erfüllt hat. Das ist immer gut, dass wir schon im Voraus beim Danken sind. Unsere Lobchoräle nehmen das schon vorweg, was uns Gott dann schenken wird. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde und sagt, danke, ist ja alles gut. Es lösen sich in dieser Welt nicht alle ihre Nöte. Sie lösen sich nur im Glauben, in dem vorweggenommenen Freuen auf die Ewigkeit. Dort werden es die Tränen abgewischt. Es gibt heute also auch so ein Suchen, dass alles in dieser Welt immer bloß in Don't worry, be happy auflösen. Es wird alles gut, sorg dich nicht, das ist alles schön. Sondern das ist ja ganz groß auch immer wieder, wenn wir es erleben. Einer hat es jetzt erzählt, aus einem Muslimland, es erlebt haben in über einem krebskranken Muslim, der Ja sagt zu Gottes Wegen und den Frieden in Jesus findet und stirbt, der heil wird und zur Ewigkeit geht. Das ist noch was Größeres, als wenn er gesund wird, meine ich. Wenn er sogar den Sprung schafft und es nicht mal sichtbar sieht und weiß, der Herr wird mir einen neuen Leib geben dort in der Ewigkeit. Ich darf das wissen und glauben. Das ist doch auch so schön, wenn wir die Danklieder singen mit den Lasten, die wir noch tragen und wissen, Gott wird sie uns wegnehmen, wenn es Zeit ist. Die Vollendung in der breiten Sichtbarkeit kommt erst später. Dass es in der Zeit, wo Jesus gewirkt hat, breiter aufgebrochen ist als heute, ist doch gar kein Wunder. Jesus hat auch Offenbarungszeit gebracht. Damals hat er auch Worte gesprochen, die heute nur noch in der Bibel festgehalten sind. Es war Offenbarungszeit. Da sind ganz andere Wunder noch geschehen als heute, Totenauferweckungen. Derzeit leben wir nicht. Heute müssen wir Tote beerdigen. Wenn das einer nicht merkt, wir stehen an einem anderen Punkt der Heilszeit. Wir stehen heute unter dem Kreuz Jesu und erleben, wie die Macht des Bösen sich immer ungestümer zeigt. Und es ist da nicht leicht für unsere Alten, Stück um Stück ihrer Körperkraft herzugeben. Gell, Frau Reus, wenn man noch jung war, Lehrerin am Mörike, am Lämmerstall. Und jetzt ist ganz anders die Bewährung. Und gerade dann, wenn dann man bei den Alten sieht, wie immer größer wird, das Freuen auf die Heimat, die man hat. Und das Loben und das Danken nicht aufhört. Vers 20, und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger vor den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen, dank dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wird ewig. Jetzt machen sie eine verrückte Prozession. Jetzt lassen sie Dankleute, einen Dankchor vorausziehen mit Schmuckgewändern auf die Feinde, die mit dem gezogenen Schwert ihnen entgegenkommen. Und der Josaphat sagt nochmal, glaubt Gott, wirst du Erfahrungen machen. Rechne mit dem lebendigen Gott. So werdet ihr sicher sein. Glaubt denen, die das Wort verkündigen, so wird es euch gelingen. Und sie singen das große Lied, dank dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wird ewig. Es ist das unverdiente Geschenk, das der Herr ihnen zuteil werden lässt. Und jetzt heißt Vers 22, und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen war, und sie wurden geschlagen. Woher nimmt Gott seine Leute? Die Feinde waren selber. Es stellten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Vielleicht war es noch dunkel, vielleicht haben sie sich nicht erkannt. Es kommt ja immer wieder vor. Die ersten Toten im Ersten Weltkrieg in der Luxemburger Front der deutschen Truppe waren von der deutschen Artillerie zielsicher getroffen worden. Die haben gar nicht gerechnet, als die Infanterie schon vorgerückt waren, als die Artillerie geschossen hat, als die ganzen eigenen Leute erschossen. Was erschütternd ist, die Militärs sprechen nicht oft davon, aber es geschieht unheimlich häufig. Und dortmals war es so, dass diese feindlichen Armeen sich offenbar nicht erkannten, sich nicht genug abgesprochen hatten und die sehen einander nur stürzen übereinander her und merken nicht, dass sie ihre eigenen Bundesgenossen erschlagen. Das kann Gott wirken. Gott hat viele Möglichkeiten. Und als sie die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, kehrte sich einer gegen den anderen und sie wurden einander zum Verderben. Als aber Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann, und sie sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichname auf der Erde. Keiner war entronnen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, die Beute auszuteilen. Und sie fanden Vieh in Menge und Güter und Kleider und kostbare Geräte und nahmen sich so viel weg, dass es kaum zu tragen war. Und teilten 3 Tage die Beute aus, denn es war viel. Die Bibel hat eine ganz materialistische Seite, wie die da Material geholt haben. Es ist ja mit den Gütern immer irgendwo unbefriedigend, das, was wir erarbeitet haben, gehört es uns wirklich? Wir sagen halt, dürfen die das so wegnehmen, die Beute? Aber wir nehmen ja auch die Beute, was man kriegt. Und viele Menschen arbeiten härter als wir und kriegen fast keine Beute irgendwo in der Welt. Ich würde mich da nicht ärgern drüber, sondern Gott schenkt viel und ich darf es auch nehmen. Die Bibel hat ein ganz unbekümmertes Verhältnis. Und sie tragen 3 Tage die Beute weg, denn es war viel. Und am 4. Tag aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn, daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. So kehrte jedermann von Juda an Jerusalem wieder um und Josaphat an der Spitze, dass sie nach Jerusalem zögen mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trompeten zum Haus des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Also hatte das Königreich Josaphats Frieden und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher. Die hatten offenbar ein eindrückliches Konzert dort gegeben in diesem Tal. Und von den Wänden hallte es wieder, dass man noch generationenlang dieses Tal nur Lobetal nannte, weil für alle, die das miterlebten, dieses Wüstental ein so herrliches Tal war von den Klängen, die man dort hörte. Jetzt hoffe ich, dass Sie auch solche Lobgesänge Gottes anstimmen können in Ihren Wüstentälern, durch die Sie ziehen, ob das einmal an Gräbern ist oder in Krankenzeiten irgendwo. Das Singen ist ja etwas besonders Schönes. Wenn das Lob so laut erschallt und man ihm dankt, auch über den Erfahrungen, die Gott geschenkt hat. Am Sonntag hatten wir täglich deine Wohltaten, will ich verkünden, die nicht zu zählen sind. Die sind so unermesslich groß, die Wunder, die Gott ihnen schenkt. Sehen Sie sie überhaupt, wie Gott ihnen ganz nahe kommt, wie er sie mit Liebe erreichen will, wie hinter all den vielen Gütern seine Wunderkraft steht und wie er sie überschütten will, wie er alles lösen will. Wir haben alle heute sicher viel gehabt, was wir nicht lösen können. Wo uns auch Schwierigkeiten aufgetreten sind und die können wir auch nicht irgendwo entscheiden. Wir können jetzt nur sie dem Herrn hinlegen und sagen, ihr werdet nicht kämpfen, das ist nicht deine Sache. Herr, du musst das tun. Und je mehr wir Gott in die Mitte stellen, auch in ihre Berufsprobleme, in den Ärger mit Menschen, den sie haben, werden sie erleben, wie sie Gottes Macht erfahren. Und dann singen sie das Loblied. Dann wird das Loblied auch nie mehr verstummen.